Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, unsere zweite politische Abendsendung ist heute dem Andenken Sir Winston Churchills gewidmet. Es spricht Heinz Adolf von Heinze.
Dieser Mann, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, zu dessen letzter Ehrung die Flaggen heute in allen Erdteilen auf Halbmast stehen, dieser Sir Winston Churchill, war eine Erscheinung von einer solchen Wucht und einer solchen Faszination zugleich, dass allein diese Züge schon in unserer an Persönlichkeiten nicht eben reichen Zeit genügen würden, den vielfach variierten Ausspruch zu rechtfertigen. Die Welt ist mit dem Tode Churchills ärmer geworden. Ohne Zweifel hat sie einen ihrer liebenswürdigsten Farbtupfen verloren. Das Grau wird uns hinfort noch grauer erscheinen. Und doch meint dieser Ausspruch natürlich sehr viel mehr. Obgleich es seine Landsleute, obgleich es die Welt wusste, dass Sir Winston uralt geworden war und seine gelegentliche Anwesenheit im Unterhaus materiell allein noch einen Akt de Présence darstellte, war sein immer noch Dasein, war sein immer noch unter uns Leben geradezu zum Sinnbild geworden für die Bewahrung der Freiheit gegen die schwersten Angriffe, die ihr in der Neuzeit gegolten haben. Dieser Mann, der unter seiner dünnen, überaus empfindsamen Haut den Mut eines Löwen und nahezu universale Geistesgaben und überdies die Fantasie eines Jules Verne und das Herz eines Menschen verbarg, ist für Generationen zum Leitbild für die Bewährung gegen die Diktatur geworden. Der an Kompromisse gewöhnte demokratische Parlamentarier ist hier lebenslang kompromisslos geblieben. Dem faschistische Denkweise so in tiefster Seele fremd war, hier schied auch er scharf und unerbittlich zwischen Freund und Feind. Freund war, wer die gleiche Achtung vor der Würde des Menschen, wer den gleichen Glauben an die Freiheit des Gedankens und der Person und an die Demokratie und den Rechtsstaat hatte und auch den gleichen Wunsch, jedem Menschen seine Chance zu geben zu einer lebenswürdigen Existenz. Feind war, wer den Menschen physisch oder geistig zu versklaven sich unterfing. Feind, wer den Staat über den Menschen stellte. Feind, wer Rassen und Klassen und Bekenntnisse missbrauchte und mit ihrer Hilfe Schranken aufzubauen und Ungleichheit, ja Rechtlosigkeit zu postulieren. Wenn wir uns heute des Staatsmannes erinnern, dem ein freundliches Geschick die Chance gab, sich als Führer seiner Nation zu bewähren, so dürfen wir nicht vergessen, dass dieses gleiche, hier nun minder freundlich lächelnde Geschick ihm die Genugtuung versagte, die von ihm rechtzeitig erkannten, heraufziehenden Gefahren zu bannen, ehe sie sein Vaterland, ehe sie den Kontinent und am Ende die Welt mit Tod und Vernichtung bedrohten. Gewiss, es war für ihn die Erfüllung seiner kühnsten Träume. Er hat es selber bestätigt. Einmal in einer äußersten Kraftprobe seines Volkes an seiner Spitze stehen, an seiner Spitze kämpfen zu dürfen. Aber das heißt ja nicht, dass er einen solchen Notstand herbeigewünscht hätte. Im Gegenteil, es gehört zu den bittersten Erfahrungen seines Lebens, dass ihm die Briten damals nicht geglaubt haben, ja, dass sie ihn in seiner einsamen Kassandra-Rolle fast verlacht haben, wenn er ihnen nahezu wörtlich vorhergesagt hat, was wir heute in unseren Geschichtsbüchern als erlebtes und meist schmerzhaft erlittenes Geschehen nachlesen können. Nie in seinem langen politischen Leben ist Winston Churchill so einsam gewesen. Obgleich dieser sprichwörtliche Nonkonformist oft allein gestanden hat, nie, sagte ich, ist er in seinem langen politischen Leben so einsam gewesen wie in den späteren 30er Jahren. Es bleibt ein Zeichen menschlicher Größe und lässt sich nicht etwa mit seinem politischen Ehrgeiz erklären, dass er der 10 Jahre lang schnöde beiseite gestellte nicht zögerte, dem Rufe seines größten Antipoden, Neville Chamberlains, zu folgen, in dessen Kabinett die Admiralität, das heißt das Marineministerium, zu übernehmen. Wie vor 25 Jahren, als er die britische Flotte rechtzeitig stark gemacht hatte für den, wie er glaubte, unabwendbaren Waffengang mit dem Reich. Was nachher geschehen? Vorab das gescheiterte Gallipoli-Unternehmen, das ihn 1915 bereits zum Rücktritt zwang. Nichts hatte den legendären Ruhm zerstören, nichts die Dankesschuld der Briten vergessen machen können. Im Bewusstsein seiner Landsleute stand Churchill noch nach 25 Jahren direkt neben Lloyd George als der Mann, der entscheidend zum glücklichen Ausgang des Ersten Weltkrieges beigetragen hat. Seine geniale Einsicht, vor anderen schon 1916-17 die Bedeutung der künftigen Panzerwaffe zu erkennen und als Munitionsminister jene Tanks zu bauen, die im Juli 1918 kriegsentscheidend in Deutschlands letzte Offensive eingriffen, auf dem Kontinent als seine größte Leistung im Ersten Krieg betrachtet, verblasst auf der britischen Insel vor seinem unvergänglichen Ruhm als Flottenminister. Der Funkspruch »Winston is back«, Churchill ist wieder da, den die Admiralität am 3. September 1939 als Tagesparole an alle Einheiten auf der ganzen Welt hinaussandte, war Ausdruck einer Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang, den der Nicht-Engländer nur ahnen kann. Und dies Vertrauen, diese Zuversicht, die Churchill zu allen Lebtagen um sich verbreitet hat, können auch die Briten selber nur andeutend erklären. Denn es ist ja beispielsweise nicht etwa so gewesen, als sei Churchill immer alles geglückt. Im Gegenteil, ihm ist vermutlich mehr missglückt. Er hat vermutlich mehr persönliche und sachliche Niederlagen, mehr verlorene Schlachten aufzuweisen als irgendeiner seiner Zeitgenossen. Nicht das Glück hatte sich an seine Fersen geheftet, aber er hatte sich vom Unglück nie überwältigen lassen. Sein berühmtes »Wir werden nie kapitulieren« aus den schwersten Tagen des Zweiten Weltkrieges, ist im Grunde auch die beherrschende Maxime seines persönlichen Lebens gewesen. Jede verlorene Schlacht hat nur seine Entschlossenheit gestärkt, das nächste Mal noch tapferer und noch umsichtiger und noch kühler zu sein. Letzteres ist ihm schwer gefallen. Der Berichte über seine Temperamentsausbrüche sind Legion. Von dem Tintenfass, das der junge Abgeordnete im Parlament nach einem politischen Gegner warf, bis zu der herausgestreckten Zunge, mit der der alt und beinahe schon Denkmal gewordene Führer der Opposition am Ende der 40er Jahre einen Zwischenruf aus den Reihen der regierenden Labour-Fraktion beantwortete. Aber dies gleiche Temperament, das ihm bisweilen durchging, hat ihn vermocht, immer wieder aufs Neue ins Getümmel zu ziehen. Er passte nicht in einen Schmollwinkel. Die Niederlage war ja gestern gewesen. War heute nicht ein neuer Tag mit neuen, ja auch mit ganz anderen Aufgaben? Dieser erstaunliche Mann, der 1896 nur voll eigener, kühner Träume und Pläne, aber ohne jede Avancen auf eine große Zukunft, die ihm andere gemacht hätten, in die Welt zog, scheinbar nur auf Abenteuer aus, in Wahrheit aber um zweierlei, um Wissen und um Ruhm zu erwerben. Dieser erstaunliche Mann ist von damals an während 60 Jahren nie untätig gewesen. Es gibt kaum ein Kabinettsamt außer dem Auswärtigen, das er nicht inne gehabt hat. Aber dazwischen liegen auch etliche, einmal volle 10 Jahre, in denen er kein Amt hatte, in denen er viele, viele Bände, britische und Welt- und Churchillsche Familiengeschichte schrieb und sich zu einem der großen politischen Stilisten unserer Tage entwickelte. Der Nobelpreis für Literatur ist neben der Dankbarkeit seiner Landsleute in seinen Augen die höchste Auszeichnung, die der mit Orden und Ehren überhäufte erfahren hat. Er war nie untätig, und keine seiner Tätigkeiten, die er mit Meisterschaft betrieb, ist ihm leicht, ist ihm in den Schoß gefallen. Winston Churchill hat sein Leben lang nicht nur immer etwas getan, sondern immer hart gearbeitet. Der große Redner etwa, dessen berühmte Kriegsreden allein ein Menschenleben rechtfertigen würden, allein einen Platz in der Weltliteratur einnehmen, weil sich in ihnen Mut und Ehrlichkeit mit manchmal gleichsam poetischem Sprachklang zu wahrhaften Menschheitsdokumenten vereinen. Der große Redner Churchill hat noch zu Zeiten, da bereits die Nation gespannt seinen Parlamentsdebatten folgte, fast mit jedem Wort ringen müssen. Selbst in den härtesten Kriegstagen hat Churchill jede seiner großen Unterhaus- oder Rundfunkreden Wort für Wort schriftlich ausgearbeitet, hat sie meistens nicht zwei oder drei, sondern 5, 6 Mal umgearbeitet und sie dann oft noch auswendig gelernt. Wenn wir noch einmal auf die Frage nach dem Geheimnis des grenzenlosen Vertrauens zurückkommen wollen, das die Briten in Winston Churchill gesetzt haben, so müssen wir noch ein Wort von seiner Ehrlichkeit sagen. Dass man dem Parlament die Wahrheit sagt, versteht sich in Großbritannien von selbst. Aber in Kriegszeiten etwa gab es Geheimsitzungen des Unterhauses, die es erlaubt hätten, dem Volk unangenehme Wahrheiten vorzuenthalten. Churchill hat davon nichts gehalten. Und es waren nicht in erster Linie taktische Gründe, die ihn bewogen, dem Volk jederzeit reinen Wein einzuschenken, sondern es war der Respekt vor der Demokratie, vor der Volksherrschaft, die es ihm unerträglich erscheinen ließ, seinen mündigen Landsleuten, denen er und seine Kollegen ihr Mandat verdankten, die volle Wahrheit, das hieß durch Jahre, das volle Ausmaß der Gefahr vorzuenthalten. Und endlich war es die absolute Integrität, die Lauterkeit seiner Gesinnung, an der es in England nie, auch in den Stunden, da er absolut Unpopuläres sagte oder forderte, an der es nie einen Zweifel gegeben hat. Er war für sie zu allen Zeiten die Quelle ihrer Zuversicht, war das Ziel ihres Vertrauens, war der Anker für Notzeiten. Denn er galt ihnen als der Mann mit der größten Energie und der lebhaftesten Fantasie, aber eben auch als der Mann mit dem kühlsten Verstand und mit dem mutigsten Herzen. Es wird sich sicher in diesen Tagen wieder hier und da das Erstaunen melden darüber, dass man auch uns Deutsche als aufrichtig Mittrauernde uns an der Bahre Sir Winston Churchills verneigen sieht. Das Erstaunen darüber, dass dieser britische Staatsmann, der 2-mal an führender Stelle der Kriegskoalition gegen Deutschland gestanden hat, solchen Respekt, ja, solche Verehrung unter uns genießt. Dabei ist das eigentlich gar nicht so erstaunlich. Churchill ist in beiden Weltkriegen ja nicht darum zu jener großen Führergestalt im gegnerischen Lager geworden, weil er die Deutschen besiegen oder gar unterwerfen wollte, sondern weil er der Überzeugung war, die Freiheit und die Wohlfahrt der Völker seien von Deutschland bedroht. Wie weit solche Befürchtungen im Ersten Weltkrieg berechtigt, ob nicht dieser Erste Weltkrieg sogar vermeidbar gewesen sein mag, das wird vermutlich noch auf Jahrzehnte eine Streitfrage der Historiker sein. Dass aber im Zweiten Weltkrieg ein übermütiger Diktator in deutschem Namen zum Angriff gegen die Freiheit auf dieser Welt angetreten und dass Winston Churchill der Erste gewesen ist, der diese Gefahr erkannt hat und einer jener wenigen, denen die Menschheit die Bewahrung dieser Freiheit, auch unserer halben deutschen Freiheit, verdankt. Das alles steht außer Frage. Er hat für unsere Freiheit gekämpft. Er war der Erste, der uns gegenüber zu jenem gesegneten Akt des Vergessens aufrief und damit den Anstoß gab, den europäischen Grenzpfählen zu Leibe zu ziehen. Er war mit ein paar anderen einer der Europäer der ersten Stunde. Er gehörte dem Geschlecht der Riesen an, so hat sein frühester Biograf schon den eben 30-Jährigen erkannt gehabt. Der alte Churchill hatte seinesgleichen nicht unter den Lebenden. Er war als Staatsmann, als Redner, als Schriftsteller ohne Beispiel. Und Harold Macmillan sagte von ihm, als er vor 8 Wochen 90 wurde: Wir werden auch seinesgleichen nie wieder sehen.
Unsere zweite politische Abendsendung galt dem Andenken Sir Winston Churchills. Es sprach Heinz Adolf von Heinze.
Deutschlandradio Retro.